Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Jede dritte Ehe in Deutschland wird mittlerweile geschieden. Thomas Krille ist Familienrichter am Amtsgericht Zerbst. Er hat so manche Ehe geschieden und weiß, miteinander zu reden, auch wenn es am schwersten fällt, ist alles. Worum vor Gericht am meisten gestritten wird, warum es so lange dauert, bis eine Scheidung oft durch ist, was er Paaren rät, die kurz vor der Scheidung stehen und welche Fälle ihn besonders berührt haben, das erzählt er in dieser Folge im ISOV-Podcast. Damit herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind, sich die Zeit nehmen, hoffentlich auch die ein oder andere Information mitnehmen. Und hallo Herr Krille, ich grüße Sie.
Hallo, schön Sie zu sehen, Frau Stavitz.
Das geht mir auch so. Herr Krille, bevor wir konkret werden, nehmen Sie uns mal bitte mit in Ihre Geschichte. Wie viele Paare haben Sie denn in Ihrer Karriere schon geschieden? Wie lange sind Sie dabei?
Also ich fange mal mit Letzterem an. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Richter und mache seit 28 Jahren Familienrecht und kann unmöglich sagen, wie viele Paare ich schon geschieden habe. Also so ein Richterpensum sind etwa 300 bis 350 Verfahren, insgesamt Familienverfahren im Jahr.
Ui.
Davon sind vielleicht ein Drittel Scheidung.
Ja.
Und wenn man das Ganze jetzt hochrechnet auf 28 Jahre, ist das jedenfalls schon eine ganze Menge.
Ja, das heißt, Sie haben schon jede Menge gesehen, gehört. Und es ist ja so, dass mittlerweile jede dritte Ehe geschieden wird. Was denken Sie, woran liegt denn das? Warum ist denn das heute so?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass es da eine konkrete Antwort gibt. Also zum einen war es schon zu DDR-Zeiten so, dass die DDR Scheidungsweltmeister war. Das hatte damals noch ein bisschen andere Gründe. Viele haben damals relativ früh geheiratet, weil es gab finanzielle Vorteile und man hat eine Wohnung bekommen. Ob das noch so ein Relikt ist, was übrig geblieben ist, das weiß ich nicht. Die Leute bekommen Kinder später und man heiratet auch später und vielleicht ändert sich dadurch auch so ein bisschen die Quote. Ansonsten ist es natürlich so die Frage, ja, wie geht man miteinander um und was führt dann letztendlich dazu, dass man sich trennt und dass man sich scheiden lässt. So eine Generalantwort gibt das, glaube ich, nicht, sondern ich denke, dass es eine ganze Menge Aspekte sind, die da eine Rolle spielen.
Mhm. Nun sind Sie eben auf die DDR eingegangen. Wie war es denn in den westdeutschen Ländern? Haben Sie da eine Vergleichsmöglichkeit?
Insgesamt war die Scheidungsrate relativ hoch, aber sie war in Westdeutschland eine ganze Ecke niedriger als in Ostdeutschland.
Mhm.
Weil ich glaube, dass schon immer in Westdeutschland später geheiratet wurde, die Frauen auch später Kinder bekommen haben. Und mittlerweile, das auch in den ostdeutschen Ländern sich so durchgesetzt hat, dass man nicht mehr so früh heiratet und nicht mehr so viele Kinder bekommt. Wobei das natürlich auch von den gesellschaftlichen Schichten sehr stark abhängig ist. Ja, also Akademiker haben schon immer relativ spät geheiratet und Kinder bekommen. Mhm. Natürlich, weil die Ausbildung lange gedauert hat. Wenn man so wie ich, sagen wir mal hier in Ostdeutschland, auf der Fläche arbeitet, sieht man schon, dass die Leute insgesamt früher heiraten und früher Kinder bekommen.
Das, was Menschen, die eine Scheidung hinter sich haben, fast alle erzählen, ist, meine Güte, es dauert so unfassbar lange, bis der Drops gelutscht ist. Warum ist denn das so, Herr Krille?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt nicht an uns, das liegt nicht an den Gerichten. Zur Scheidung gehört immer der sogenannte Versorgungsausgleich. Der Versorgungsausgleich bedeutet, dass die Rentenanwartschaften, die die Ehegatten während der Ehezeit erworben haben, ausgeglichen werden. Nicht die davor und nicht die danach, aber während der Rentenzeit. Dem liegt einfach zugrunde, dass man sagt, man lebt ja auch später von den gemeinsamen Renten, die man hat, wenn man zusammenbleibt, wenn man sich nicht scheiden lässt. So, wenn man sich scheiden lässt, ist diese Biografie irgendwo unterbrochen. Und von Gesetzes wegen ist es dann eben so, dass man sagt, okay, diese Rentenanwartschaften, die während der Zeit erworben wurden, werden ausgeglichen. Das heißt, wenn einer mehr Rentenanwartschaften erworben hat in der Ehezeit, dann ist er dem anderen Ehepartner gegenüber ausgleichspflichtig. So, und diese Berechnung der Rentenanwartschaften, die übernehmen die Rentenversicherungsträger. Ja, die gesetzlichen Rentenversicherungsträger, also die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland hier, aber auch private Rentenversicherungsträger, Betriebsrenten, Lebensversicherung, Riester-Renten, das wird alles geteilt. Und die brauchen so lange, bis die Auskünfte erteilen. Das heißt, wir warten dann selber, die Akte liegt. Und wenn alle Auskünfte aller Rentenversicherungsträger da sind, dann kommt es zur Scheidung. Und es war so direkt nach der Wende, also wie gesagt, ich mache jetzt Familienrecht seit 1997, war das noch viel schlimmer. Ja, da hat man also teilweise 1,5 Jahre, 2 Jahre gewartet, bis die Auskünfte der Rentenversicherungsträger vorgelegen haben, was eben daran gelegen hat, dass gerade bei der Wiedervereinigung die ganzen ostdeutschen Rentenkonten irgendwie erst noch geklärt werden mussten. Viele kennen ja vielleicht noch dieses alte grüne Sozialversicherungsbüchlein, wo das im Prinzip alles mit der Hand eingetragen worden ist. Das musste alles in das westdeutsche Rentensystem übertragen werden und das hat unheimlich lange gedauert. Mittlerweile ist es so, dass die Auskünfte der Rentenversicherungsträger in ungefähr 3 bis 6 Monaten da sind, so dass man sagen kann, okay, mit Zustellung und Stellungnahmefristen ist so ein Scheidungsverfahren heute in einem halben bis dreiviertel Jahr ungefähr durch. Aber es ist natürlich für die Beteiligten, wenn man geschieden werden will, immer noch eine relativ lange Zeit. Aber da muss ich wirklich zu unserer Verteidigung sagen, es liegt nicht an uns, es liegt nicht an den Familienrechten.
Ja, und das liegt wahrscheinlich auch daran, inwiefern man sich einig ist, ne? Also wie viel Einvernehmlichkeit denn herrscht oder ob gestritten wird bis aufs letzte Hemd.
Das kommt noch dazu. Also wie gesagt, den Versorgungsausgleich, den können wir nicht beeinflussen. Was die Leute selber beeinflussen können, ist, wenn man sagt, wir haben ungefähr in der Ehezeit das Gleiche verdient. Dann kann man sagen, wir verzichten auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs und schließt den Versorgungsausgleich aus. Ja, dafür müssen eben beide anwaltlich vertreten sein oder man geht vorher zum Notar. Dann geht es natürlich sehr schnell, dann kann man innerhalb eines Monats ohne Probleme geschieden werden. So kann man das einerseits beschleunigen. Das andere, ja, wenn man sich natürlich über alles streitet, dann dauert es auch lange. Also wenn Immobilien eine Rolle spielen, die möglicherweise noch bewertet werden müssen. Ja, also zum Scheidungsverfahren kann ja der sogenannte Zugewinnausgleich gehören, muss aber nicht. Das heißt, man kann auch eine Scheidung ohne Zugewinnausgleichsverfahren machen. Aber wenn man jetzt der Meinung ist, zum Beispiel Zugewinnausgleichsverfahren mit aufzunehmen, dann kann es schon sehr lange dauern, weil die Zahlen natürlich irgendwo schlüssig auf den Tisch müssen. Ja, und die Auseinandersetzung zum Beispiel einer gemeinsamen Immobilie kann aufwendig werden, weil ein Gutachten erstellt werden muss und kann eben auch teuer werden, weil natürlich die Scheidungskosten, ja, die explodieren dadurch förmlich. Ja, der Verfahrenswert einer Ehescheidung orientiert sich an dem, worum gestritten wird. Wenn man natürlich andere Sachen noch mit reinnimmt, dann erhöht sich natürlich der Verfahrenswert und dementsprechend auch die Kosten. Ja, so kann man eben verschiedene Folgesachen durch die Familiengerichte mit regeln lassen. Wie gesagt, der Zugewinnausgleich, Unterhaltsansprüche können im Scheidungsverfahren geltend machen werden, müssen aber nicht. Und natürlich auch die elterliche Sorge kann im Scheidungsverfahren geregelt werden, ist aber eher selten. Also die einvernehmliche Ehescheidung dominiert den
Echt?
familiengerichtlichen Alltag doch sehr stark.
Oh, das ist ja erstmal eine positive Nachricht. Aber wenn gestritten wird, aus Ihrer Erfahrung heraus, worum wird denn dann am meisten gestritten?
Am meisten wird ums Geld gestritten, weil da, wo Geld vorhanden ist, es auch immer eine große Rolle spielt, wie es dann letztendlich verteilt wird und vor allem, wie es dann nach der Ehescheidung aussieht mit dem Geld. Wie gesagt, wenn Immobilien da sind, sonstige Wertgegenstände, wenn einer der beiden eine Firma hat, da geht es ums Geld, da geht es dann im Zweifel auch um oder relativ schnell um die Existenz. Ja, wenn zum Beispiel ein Ehegatte alleine eine Firma hat durch den Zugewinnausgleich, wird ja im Prinzip die Hälfte dessen, was man während der Ehezeit an Zugewinn erwirtschaftet hat, ausgeglichen. Also wenn jetzt einer keine Firma hat und baut während der Ehezeit alleine eine Firma aus und auf, und die ist vielleicht, ich sage jetzt mal, zum Zeitpunkt der Ehescheidung 1 Million Euro wert, dann muss er davon 500.000 abgeben. Ja, und das
Ui.
kann ganze Existenzen vernichten. Ja, das heißt, also am erbittertsten wird ums Geld gestritten. Teilweise wird auch um die Kinder gestritten. Das kommt natürlich auch vor, wo leben die Kinder bei Trennung und Scheidung oder nach Trennung und Scheidung. Wobei aber in der Regel diese Frage vorgelagert ist. Bevor ich zur Scheidung komme, muss ich ja erstmal dieses sogenannte Trennungsjahr abwarten. Das heißt, ich kann ja eine Scheidung einreichen erst dann, wenn ich ein Jahr getrennt lebe. In dieser Zeit sind im Prinzip diese Dinge um die Kinder schon geregelt. Also wo die Kinder bleiben. In der Regel bleibt es ja beim gemeinsamen Sorgerecht, aber wo die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und wie die Umgangskontakte zum anderen Elternteil geregelt sind, passieren in der Regel weit vor der Scheidung. Wenn man jetzt noch den Versorgungsausgleich mit reinnimmt, dann kann es ja schon sein, dass zwischen Trennung und rechtskräftiger Scheidung halt immer noch 1,5 bis 2 Jahre liegen. Und in der Zeit ist dann schon vieles geklärt. Und ja, da ist halt auch Gras schon drüber gewachsen. Ja, teilweise haben dann die Ehegatten neue Partner. Deswegen sind die Scheidungstermine eigentlich relativ ruhig und relativ gesittet, weil ja, der große Trennungsschmerz und alle Trennungsfolgen in aller Regel schon abgearbeitet sind zu der Zeit.
Wenn Sie so zurückblicken und Sie sagen, Sie sind im Familienrecht seit 28 Jahren, was ist Ihnen denn so besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es so Fälle, die Sie berührt haben?
Also wenn man erstmal bei den Scheidungsverfahren bleibt, ich habe einmal eine Scheidung ausgesprochen am 25. Hochzeitstag, am Tag der Silberhochzeit. Das war keine Absicht, das war wirklich Zufall. Ja, sie waren ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, ich mache mir einen Scherz draus oder das war Absicht, das war keine Absicht, das war wirklich Zufall. Dann habe ich eine Scheidung ausgesprochen, einer Ehe, wo die Leute schon geschieden waren. Dem lag folgendes zugrunde: Die waren verheiratet, haben sich mal scheiden lassen, haben aber aus irgendwelchen Gründen wieder zusammengefunden und kamen wieder zusammen und haben wieder geheiratet. Gut, das hat dann auch nicht gehalten, hat nicht funktioniert. Also diese zweite Ehe sollte geschieden werden. Die Anwälte hatten aber falsche Informationen von ihren Mandanten und haben also nochmal die erste Scheidung eingereicht und das ganze Spiel durchgezogen. Und nach der Ehescheidung kamen sie dann plötzlich und sagten: Mensch, Mist, wir haben hier irgendwie alle und keiner hat es gemerkt. Kann man das nicht irgendwie berichtigen? Kann man das nicht korrigieren? Nun kann man offensichtliche Schreibfehler, so ganz offenkundige Unrichtigkeiten, die kann man schon mal berichtigen, wenn man Zahlendreher drin hat oder einen Schreibfehler. Aber sowas natürlich nicht. Die haben diese Scheidung der ursprünglichen Ehe beantragt und wir haben sie ausgesprochen, dass die Ehe, die man danach geschlossen hat, davon unberührt geblieben ist und immer noch verheiratet waren. Das konnte man dann nicht ändern. Das musste nochmal neu gemacht werden. Ansonsten sind es natürlich so die Sachen, Sorgerechtssachen, Umgangsrechtssachen, die oftmals sehr emotional sind und die dann auch möglicherweise länger in Erinnerung bleiben. Was mich immer wieder fasziniert, sind Pflegekinder. Mache auch immer wieder Fortbildung für das Fachzentrum für Pflegefamilien in Bernburg, für regionale Pflegekindervereine. Und welche Entwicklung die nehmen, das finde ich faszinierend. Und dann staunt man immer wieder, wie wenig die Gene tatsächlich eine Rolle spielen. Ja, also da können Kinder wirklich aus schlimmen Verhältnissen kommen, aus ich sag mal, wie es ist, so asozialen Verhältnissen, wo man sagt, das ist ganz schlimm, die Kinder mussten also raus, die wurden dann von den Eltern getrennt, und weil es nicht ging, weil die Kindeswohlgefährdung zu groß war. Und dann sieht man dann mal, welche Entwicklung diese Kinder nehmen, wenn sie in Pflegefamilien kommen und wie solche Kinder dann teilweise auf weiterführende Schulen gehen, Abitur machen. Und man denkt, das ist eigentlich, wenn man sich die Eltern anguckt, völlig unmöglich. Aber was für eine Rolle dann doch die Erziehung und das Umfeld spielt, diese Nachteile, die man eigentlich genetisch meint haben zu müssen, wenn man sich die leiblichen Eltern anguckt, ausgleichen kann, das finde ich immer wieder faszinierend.
Wie geht's Ihnen denn persönlich? Also klar, jeder hat irgendwie so seine professionelle Ader in dem, was er tut, aber gehen Sie nach Hause und sagen, okay, Haken dran, oder nimmt Sie das mitunter auch mit, diese Schicksale?
In den meisten Fällen macht man schon einen Haken dran. Das geht nicht immer. Also ich mache das jetzt seit 28 Jahren, habe zusätzlich noch eine Mediationsausbildung, was dazu führt, dass man gerade diese hochstreitigen Sachen tatsächlich geeinigt bekommt. Und auch wenn es manchmal länger dauert, der Grundsatz im Familienrecht heißt ja schlichten statt richten. Das heißt, es geht ja gar nicht so im Wesentlichen darum, jetzt Entscheidungen zu treffen, sondern zu versuchen, die Leute selber zu einer Einigung zu bekommen. Also so ein familienrechtliches Verfahren hat sehr stark mediative Züge. Und insofern gelingt es auch, gerade wenn es um Kinder geht, wenn es um elterliche Sorge und Umgang geht, in 95% der Fälle die Eltern zu einer Einigung zu bekommen. Ja? Dann hat man doch das Jugendamt mit dabei, man hat den Verfahrensbeistand mit dabei. Der Verfahrensbeistand ist ja auch so eine Sache, die mir schon seit Jahrzehnten am Herzen lag. Ich war ja lange Vorsitzender sogar dieses Fachverband Anwalt des Kindes. Wir haben ja für eine interessengerechte Vertretung der Kinder vor Gericht gestritten, bevor es sie überhaupt gab. Aber jetzt ist es da und die Verfahrensbeistände machen eine tolle Arbeit. Und so kann man dann natürlich, wenn man das Jugendamt mit ins Boot nimmt, den Verfahrensbeistand mit ins Boot nimmt, die Eltern auch in eine Richtung drängen, wo man sagt, das ist gut für die Kinder. Man muss gucken, dass sie eben sich aus der Erwachsenenebene hinaus auf die Kindesebene begeben. Und wie gesagt, in den allermeisten Fällen gelingt das auch. Nicht immer, aber das sind dann eben Sachen, die befriedigen dann einen auch. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf einen privat aus, dass man wirklich nicht so viele Fälle mit nach Hause nimmt, sondern eigentlich relativ zufrieden durch den Job geht. Das gelingt nicht immer, gar keine Frage. Also insbesondere, wenn es um Kindesmisshandlung geht, wenn also massive Gefährdung des Kindeswohls. Ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt einen ganz furchtbaren Fall. Da ging es um eine großflächige Verbrühung, die dem Kind absichtlich beigefügt worden ist. Dann sie sogenannten Schütteltrauma-Kinder. Ja, also Eltern überfordert sind und im Kleinstkindalter das Kind eben so lange schütteln, bis es ruhig ist, in der Regel, weil es schreit, was ja zu schwersten Hirnverletzungen führt. Das sind schon Sachen, die man mitnimmt und die einen beschäftigen und die man dann irgendwie abarbeiten muss. Aber das mache ich mit meiner Frau und es gibt auch Supervisionsgruppen für Familienrichter, die regelmäßig stattfinden. Also das gibt dann schon ein System
Dahinter.
von Hilfe. die man dann in Anspruch nimmt.
Was raten Sie denn als Richter Paaren, die jetzt meinetwegen gerade vor der Scheidung stehen, gerade und auch, wenn es um gemeinsame Kinder geht?
Redet miteinander. Redet miteinander und denkt nicht an die eigenen Bedürfnisse, sondern an die Bedürfnisse des Kindes. Es ist schwer. Also gerade, ich sagte es ja, bei der Scheidung spielt es nicht mehr so eine große Rolle, aber es spielt natürlich eine extrem große Rolle, wenn die Trennung frisch ist. Weil wenn die Trennung frisch ist, dann spielt verletzter Stolz, gekränkte Eitelkeit eine Rolle. Da ist es oftmals für die Beteiligten und für die Eltern schwer, sich in eine objektive Rolle zu begeben. Ja, und da kann man immer nur versuchen zu appellieren, sagen, es geht jetzt hier nicht um euch, sondern gerade wenn die Kinder noch klein sind, ja, wenn ich jetzt ein dreijähriges Kind habe oder ein zweijähriges Kind, sagt, ihr bleibt noch mindestens 16 Jahre Eltern und zwar verantwortungsvolle Eltern. Ja, noch 16 Jahre müsst ihr gemeinsame Entscheidungen treffen und die gemeinsame elterliche Sorge ist ja nun seit ein paar Jahren im Familienrecht der Regelfall und man versucht auch die Eltern so stabil hinzubekommen, dass sie in der Lage sind, die elterliche Sorge auch weiterhin gemeinsam auszuüben. Ja, aber es setzt halt voraus, dass die Leute es irgendwie schaffen, ihre eigenen Befindlichkeiten und ihre eigenen, ja, auch vielleicht Wut und Groll auf den Partner zurückzustellen und zu sagen, okay, wir wollen für die Kinder gemeinsam Eltern sein und auch gemeinsam Eltern bleiben. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ein bisschen Gras über bestimmte Sachen wachsen muss. Wenn es wirklich ganz frisch ist, ist es schwer, ist es auch schwer, mit denen zu reden. Weil wie gesagt, man merkt es auch im Rahmen der Anhörung dann, wenn dann gekränkter Stolz, Verletztheit eine große Rolle spielt. Ja, vielleicht, weil ein Partner jemand eine neue Beziehung hat und so. Und dann ist es schwierig, die Leute da abzuholen, wo man sie hin will. Und dann braucht man vielleicht einfach ein bisschen Zeit.
Ja, und in Bezug auf Geld, weil Sie sagten ja vorhin, viele Paare streiten ums Geld. Was würden Sie denn da raten? Also muss ich das wirklich bis auf den letzten Euro und Cent ausklamüsern oder würde es nicht mehr Nerven sparen zu sagen, okay, ich komme dir ein Stück entgegen, du kommst mir ein Stück entgegen?
Klappt bei den Kindern besser. Man holt die Eltern ab. Man kriegt die Eltern, wenn es um die eigenen Kinder geht, schneller auf diese emotionale Schiene. Geld ist einfach zu nüchtern und Geld ist ein Machtfaktor. Also in Geld Dingen eine Einigung herbeizuführen, ist wesentlich schwerer als eine Einigung herbeizuführen bei Sorge oder Umgangsstreitigkeiten. Oftmals ist es ja tatsächlich so, wenn man jetzt ein gemeinsam genutztes Eigenheim hat, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, wir verkaufen oder der eine behält es und zahlt den anderen aus, was oftmals an den finanziellen Verhältnissen scheitert. Oder eben der letzte Punkt, wenn gar nichts mehr geht, man geht dann in die sogenannte Teilungsversteigerung. Das heißt, man lässt es versteigern, einer kann das beantragen. Man ist ja gleichzeitig nicht nur Ehegatter, sondern auch so eine BGB-Gesellschaft, wenn man gemeinsame Eigentümer eines Hauses. Das ist übrigens unabhängig davon, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht. Man kann ja auch nicht verheiratet sein und trotzdem ein gemeinsames Haus haben. Dann kann man die Zwangsversteigerung beantragen und auf diese Art und Weise eben. Man merkt das auch bei Unterhaltsverfahren. Oftmals ist tatsächlich, je besser die Leute finanziell situiert sind, umso mehr wird gestritten. Ja, also gerade bei Unterhalt, oftmals ist tatsächlich so, dass der Bürgergeldempfänger sagt, pass auf, ich habe nicht viel, aber ich gebe dir 50 Euro im Monat, obwohl ich es eigentlich gar nicht könnte. Je mehr Geld vorhanden ist, umso geiziger und schnausiger werden die Leute.
Wie ist denn Ihre Perspektive auf eine Scheidung? Also kann passieren, persönliches Scheitern oder vielleicht auch zu sagen, okay, das ist die Möglichkeit, nochmal von vorn zu beginnen und zu gucken, wie kann ich es denn besser machen, beziehungsweise vielleicht finde ich ja jemanden, der besser auch zu mir passt.
Also natürlich kann es passieren. Ich glaube, es gibt keine Garantie für irgendwas im Leben. Die Frage, kann man möglicherweise andere, gesündere Beziehungen leben? Ich denke, das ist auch eine Frage des Alters. Also wenn man, glaube ich, ein bisschen Erfahrung schon hat und nicht so seine Jugendliebe vielleicht gleich heiratet und dann irgendwann zu dem Punkt kommt, vielleicht habe ich ja doch irgendwas verpasst im Leben, glaube ich, hält das auch länger, wenn man sagt, ich habe bestimmte Sachen ausprobiert und weiß jetzt, wo ich hingehöre. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man in der Kommunikation bleibt, dass man miteinander redet, dass man auch Probleme anspricht, wenn sie da sind und nicht wegatmet. Ich glaube schon, dass man da einiges machen kann.
Letzte Frage, Ihre ganz persönliche Meinung. Ihr Tipp für eine glückliche und erfüllte Ehe?
Wenn ich jetzt meine Ehe nehme und ich würde für meine Ehe schon sagen, dass sie glücklich ist und erfüllt ist, reden. In jeder Ehe gibt es Hochs und es gibt Tiefs und dann es gibt Zeiten, wo man Probleme hat und diese Probleme angehen muss. Und da geht es dann aber schon um. Es ist halt die Frage, wie geht man Probleme an? Und kann man sie offen ansprechen? Kann man über diese Probleme reden? Ist man jemand, der es vielleicht alles mit sich selbst ausmacht, der schnell bei irgendwelchen Schuldzuweisungen ist? Ja, die Frage ist, mit welcher Ergebnisorientierung gehe ich dann daran? Also, ja, okay, wir haben jetzt ein Problem und wir haben eine Sache, die wir irgendwie lösen müssen. Und wir haben einen Dissens. Natürlich gibt es in jeder Ehe. Ja, aber letztlich ist die Frage, wie man eben mit solchen Dissenssituationen umgeht. Sich abends zum Beispiel hinzusetzen und über den Tag zu reden. Wir machen das häufig. Wenn man anfängt, glaube ich, so eigenbrötlerisch zu werden und so sein eigenes Ding zu machen, dann glaube ich, geht man sehr schnell auseinander. Es gab ja diesen Satz früher mal, so Gegensätze ziehen sich an. Das halte ich für völligen Blödsinn. Das mag vielleicht ganz am Anfang spannend sein, aber wenn es ums Zusammenleben geht, ums dauerhafte Zusammenleben, dann glaube ich, ist dieser Satz völlig falsch.
Und das sagt auch die Paartherapie, ne? Also das ist am Anfang spannend und langfristig halten aber die Beziehungen, bei denen ähnliche Werte vorhanden sind und ähnliche Interessen. Ja, danke für Ihre Einschätzung, für Ihre Informationen und dass Sie uns auch so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken lassen haben. Thomas Krille, Richter am Amtsgericht in Zerbst. Vielen Dank.
Schön und noch einen schönen Abend.
Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.